Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir wollen heute wieder auf Gottes Wort hören. Und zwar aus Galater 5. Ich werde über die letzten Verse vom Galater predigen. Wandelt im Geist, der letzte Teil. Das sind die schönsten Verse. Ich lese Galater 5, 22 bis 26. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. So wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein, untereinander zu entrüsten und zu hassen. Bis hierher. Also wir haben heute den letzten Teil vom Gesamtthema Wandelt im Geist. Dabei geht es darum, dass wir vom Geist Gottes regiert und bestimmt werden sollen. Letzten Sonntag haben wir über die Werke des Fleisches gesprochen, darüber, wie wir diese Werke in unserem Leben vermeiden können. Denn ein Leben im Fleisch beschreibt ja das Leben von uns Christen, wenn wir in Sünde und in Ungehorsam gegenüber Gott leben. Und deshalb schreibt Paulus in Galater 5, 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Aber wir wissen, das ist gar nicht so einfach. Unser sündiges Fleisch ist immer im Kampf gegen den Geist Gottes in uns. Immer. Wir haben drei Gegner, die verhindern wollen, dass wir geistlich wachsen. Das ist unser Fleisch, unser alter sündiger Mensch, dann die Welt und der Teufel. Und die Wahrheit ist, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht die geringste Chance haben gegen diese Gegner. Aber wenn wir im Geist Gottes leben, dann kann uns nichts in Gefahr bringen. Und wir überwinden die Versuchungen und Anfeindungen dieser Welt und des Teufels. Und ich muss mich entscheiden, ob ich entweder mich von meinem Fleisch regieren lasse oder ob ich im Geist Gottes leben möchte. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte einfach noch mal ganz kurz zur Wiederholung die Punkte wiederholen, die wir hatten die letzten zwei Wochen. Mein erster Punkt war, Vers 13 bis 15, in Demut einander dienen und lieben. Da sagt Paulus, benutzt eure Freiheit, die ihr als Christen habt. Wir sind ja freie Leute, befreit von der Schuld und Sünde. Alles ist bezahlt im Kreuz auf Golgatha. Und er sagt, benutzt diese Freiheit nicht dazu, euer sündiges Fleisch zu verwöhnen, eurem Ego zu dienen, sondern er sagt, dienet einander und liebt einander. In 1. Korinther 10, 23 lesen wir, ich habe zwar alles Macht, aber es frommt nicht alles. Ich habe alles Macht, aber es bessert nicht alles. Das heißt, ich habe eine große Freiheit als Christ, aber ich darf diese Freiheit nicht dazu missbrauchen, um in Sünde zu leben. Das schadet nur mir und meinem geistlichen Leben. Und Paulus sagt, erst wenn wir uns demütigen, wenn wir uns nicht mehr so wichtig nehmen, nicht mehr auf uns selber achten, sondern den anderen lieben in selbstloser Liebe, dann können wir auch im Geist leben. Das ist der erste Punkt, um im Geist zu leben. Der zweite Punkt war, im Geist Gottes leben und bleiben, Vers 16 bis 18 war das. Paulus hat diesen Punkt heute nochmal wiederholt, es ist ja oft in der Bibel so, dass Punkte immer wieder wiederholt werden. In Vers 25 steht, so wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Denn wenn wir im Geist Gottes leben und bleiben, dann haben wir keine Zeit und kein Verlangen, unser Fleisch zu befriedigen. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Und dann hatten wir das letzte Mal, die Lüste des Fleisches müssen verhungern. Das ist Vers 19 bis 21. Da habe ich gelesen 1. Petrus 5, 8, wo drin steht, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und wir haben nicht die geringste Chance gegen diesen brüllenden Löwen, es sei denn, wir lassen ihn verhungern. Und dann war er so, Paulus hat aufgezählt, die Lüste des Fleisches, die Werke des Fleisches, mit denen der Teufel uns angreift, wie Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht. Und dann kommen Feindschaft, Streit, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Spaltungen, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Und was so interessant ist an dieser Liste, ist die Tatsache, dass der Ehebruch und der Mord gleichberechtigt in einer Reihe stehen mit Streit, Neid, Zorn, Zank und all diese Dinge. Keiner würde annehmen, dass Streit und Verleumdung auf gleicher Ebene ist wie grobe sexuelle Sünde oder Mord. Aber in den Augen Gottes macht es keinen Unterschied. Denn alles ist Sünde, alles ist ein Krebsgeschwür, das sich ausbreitet und diese Sünde immer weiter, immer stärker macht. Deshalb sagt Paulus in Galater 5, 9, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Und auch Jesus warnt seine Jünger in Lukas 12, 1, zum Ersten hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welches ist die Heuchelei. Denn nur ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig und steckt alle an und zerstört alles. So ist es auch mit der Sünde und den Werken des Fleisches. Deshalb sind die Werke des Fleisches so gefährlich und wir können sie nicht genug ernst nehmen. Das führt zum heutigen Punkt, Vers 22. Denn im Gegensatz dazu, dass wir die Lüste des Fleisches verhungern lassen müssen, müssen wir auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass wir den Geist Gottes in uns nähren, ihn versorgen. Das ist mein Punkt für heute. Die Frucht des Geistes muss ernährt werden. Vers 22 bis 26. Nachdem er also die Liste von den Werken des Fleisches hatte, erklärt jetzt Paulus die Frucht des Geistes mit ihren Eigenschaften und Ausprägungen. Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und Paulus redet interessanterweise nicht von den Früchten des Geistes, sondern er redet von der Frucht, von einer Frucht des Geistes. Warum macht es Paulus? Es ist nur eine Frucht, und diese Frucht hat viele Ausprägungen wie Blätter an einer Frucht, wie Teilfrüchte. Am Ende ist alles eng miteinander verwoben, dass man es gar nicht mehr voneinander trennen kann. Denn die Frucht der Liebe beinhaltet auch Freude, Friede und Geduld und so weiter. Und das gehört alles eng zusammen. Ohne Liebe gibt es keinen Frieden. Ohne Liebe gibt es auch keine Geduld. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Ohne Geduld gibt es keine Liebe. Denn wenn ich jemand wirklich lieb habe, dann habe ich auch Geduld mit ihm. Und ohne Frieden gibt es auch keine Liebe. Denn wenn ich jemand wirklich liebe, dann lebe ich auch im Frieden mit ihm. Deshalb redet die Bibel von einer Frucht und da gehört alles ganz eng zusammen. Und eine ohne das andere geht nicht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das gehört ganz eng zusammen. Und lasst uns diese Frucht anschauen. Diese wunderschöne Frucht. Die erste Eigenschaft ist die Liebe. Es geht hier um diese göttliche, bedingungslose, übernatürliche Liebe, die nur von Gott kommt. Und es erinnert uns an 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie trachtet nicht nach Schaden. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Liebe kommt von Gott. Diese Liebe haben wir nicht. Keiner hat eine menschliche Liebe, die auch nur im Ansatz mit dieser göttlichen Liebe zu vergleichen wäre. Und diese übernatürliche Liebe erzeugt übernatürliche Freude. Auch die Freude, die von Gott kommt, ist mit menschlicher Freude nicht zu vergleichen. Göttliche Freude ist was anderes wie Glück, das wir empfinden, wenn es uns gut geht. Denn Glück ist ja immer abhängig von den Umständen, von den Lebenslagen, in denen ich gerade bin. Ganz einfach, wenn Dinge gut laufen, bin ich glücklich. Wenn Dinge nicht so gut laufen, dann bin ich unglücklich. Aber so ist es nicht, so ist die Freude nicht, die uns Gottes Geist und seine Gegenwart schenkt. Denn wenn die Freude in Jesus von den äußeren Umständen abhängig wäre, dann hätten wir häufig keine Freude. Denn alle Freude an menschlichen Umständen vergeht wie das Wetter. Sie verfliegt wie ein Vogel. Aber das ist nicht die Frucht des Geistes, zu der auch die Freude gehört, die vollkommen unabhängig ist von den äußeren Umständen und Lebenssituationen. Glück ist das, was ich kurzfristig empfinde, wenn es mir gut geht. Und Glück ist der Ersatz Satans für die Freude des Geistes. Für diese Freude, die auch in den größten Katastrophen unseres Lebens noch da ist. Wissen wir immer wieder, berichten Leute, die in großer Not waren, im Gefängnis waren, die Freude Jesu im Herzen hatten. Und so wie Paulus von der übernatürlichen Freude spricht, spricht er auch vom übernatürlichen Frieden. Frieden im Herzen, ja, das ist doch toll. Dieser übernatürliche Frieden gehört ganz eng zur übernatürlichen Liebe. Das Gegenteil von Frieden ist, wenn ich mir Sorgen mache. Hab gelesen, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Du bist immer in Bewegung und kommst nicht vorwärts. Denn du erreichst mit deinen Sorgen nichts, egal wie viel Sorgen du dir machst. Deshalb schreibt Paulus in Philipper 4, das hängt eng auch mit dem Frieden zusammen, Philipper 4 ab Vers 6, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Paulus sagt, sorget nichts, betet für alles und dankt Gott für alles. Und wenn er das tut, dann wird Gott dir seinen übernatürlichen Frieden geben, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Warum? Weil wir das nicht verstehen. Wir finden diesen Frieden nur bei Jesus. Dieser Friede wird deine Sinne und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Und obwohl alles um mich herum zusammenfällt, obwohl alles um mich herum gegen mich ist, obwohl die Umstände so schwierig sind und ich allen Grund habe, Angst zu haben, so weiß ich mich doch in der Hand Jesu geborgen. Und ich erinnere mich an sein Wort in Johannes 14, 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und noch etwas, was für den Frieden gilt, das gilt auch für die Freude, die wir von Jesus bekommen. Göttlicher Friede und göttliche Freude, die nichts mit kurzfristigem Glück zu tun haben, bleibt auch inmitten der Katastrophen unseres Lebens tief im Herzen verwurzelt. Und dieser Friede und diese Freude in Jesus, das ist das Einzige, was unsere Sehnsucht nach Leben wirklich stillen kann. Jeder Mensch sehnt sich nach dieser unermüdlichen, bedingungslosen, unerschöpflichen Liebe, die uns nur Jesus geben kann. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, wir haben das vor kurzem gelesen, am Freitag, Vers 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Nichts scheidet uns von der Liebe Gottes. Nichts. Solch eine bedingungslose Liebe gibt es nur bei Jesus. Und davon redet die Frucht des Geistes. Wenn wir aber die Lüste des Fleisches vollbringen wollen, dann werden wir uns dabei immer unzufrieden fühlen. Der Grund für die Unzufriedenheit liegt darin, dass der Satan uns angelogen hat. Er ist der beste Täuscher, der beste Fälscher, den wir uns je vorstellen können. Jesus sagt in Johannes 8,44 zu den Juden: Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigenen. Und jetzt kommt's, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Satan fälscht perfekt. Er bietet uns das, was uns Gott geben will, in Form eines billigen Ersatzes an. Satan ersetzt Liebe mit dem billigen Ersatz der Lust. Lust ist der Gegensatz von Liebe. Lust nimmt, Liebe gibt. Lust ist nie zufrieden, nur Liebe befriedigt uns. Satan fälscht auch die Freude am Herrn mit dem billigen Ersatz von weltlichem, fleischlichem Genuss und Glücksgefühl. Aber wir wissen aus Gottes Wort, dass der Genuss der Sünde zeitlich begrenzt ist. Sünde bringt Genuss und Vergnügen. Wenn das nicht so wäre, wäre der Satan ja arbeitslos. Wie sonst könnte er uns versuchen und verführen? Aber dieser Genuss ist zeitlich begrenzt. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 24, dass Mose lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden wollte, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Denn diese zeitliche Ergötzung, dieser zeitliche Genuss ist begrenzt. Satan nimmt seinen falschen Frieden und seine falsche Freude und seine falsche Liebe und er gibt uns seinen billigen Ersatz. Er macht uns große Versprechen, die er nicht halten kann. Es geht zurück bis in den Garten Eden, 1. Mose 3, Vers 1, als er Satan die Schlange zu Eva sagt: Ja, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, Satan kommt und präsentiert seine Fälschung und er versucht dich zu überzeugen, dass er etwas hat, das dich mehr befriedigt als das, was Gott dir geben möchte. Satan behauptet auch, dass Gott uns in Wirklichkeit Dinge vorenthält, die uns eigentlich zustehen. Denn Gott will gar nicht, dass du glücklich bist. Stattdessen verspricht Satan, dich glücklich zu machen, indem er dir was anderes anbietet. Aber die Wahrheit ist, Satans billiger Ersatz wird nie die Leere in deinem Leben füllen können. Im Gegenteil, der Ersatz Satans lässt dich immer leerer zurück, als du vorher warst. Ich bin mir sicher, jeder von uns weiß, wovon ich rede. Du bist leerer als du vor, wenn du auf Satans Fälschung eingegangen bist. Und das Verrückte bei einem Leben im Fleisch ist, wenn wir unserem sündigen Fleisch nachgeben und es ernähren und versorgen, dann werden wir am Ende geistlich verhungern. Je mehr ich meine Sünde, mein Fleisch pflege, desto mehr verhungert der Geist Gottes in mir. Je mehr ich die Lüste des Fleisches vollbringe, desto hungriger und durstiger werde ich nach dem, was meine Seele wirklich sättigen und befriedigen kann. Und diese Lüste des Fleisches sind bei jedem Menschen etwas anderes. Es ist immer etwas, was wir an die Stelle Gottes setzen und was Gott den ersten Platz in unserem Leben streitig macht. Manche füllen ihr Leben mit Geld. Manche Menschen füllen ihr Leben mit sexuellem Genuss. Manche mit Karriere oder was es auch sonst ist. Aber es wird dich nie befriedigen, egal wie sehr du es auch versuchst. Der Grund, warum es dich nicht befriedigt, du wurdest nicht so geschaffen. Die einzige Möglichkeit, unsere Seele satt zu machen, besteht darin, dass Gottes Geist uns ernährt, uns versorgt. Hören wir, wie das geht. Je mehr ich den Geist Gottes in mir versorge, desto satter und zufriedener werde ich. Und parallel passiert Folgendes: Es dämpft meinen Appetit für die Lust des Fleisches. Warum? Weil ich so satt bin, dass ich keinen Platz für etwas anderes habe. Wenn ich Gottes Geist in mir versorge, dann wird meine Seele satt und ich bin nicht mehr so versucht von den Verführungen und Lüsten des Fleisches, wobei ich sie nie ganz überwinden werde. Darüber haben wir ja schon geredet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Beispiel von McDonald's. Wahrscheinlich hat es mir das angetan. Aber ich möchte es nochmal sagen. Nehmen wir an, ihr habt mich zum Essen eingeladen. Bevor ich zu euch komme, fahre ich zu McDonald's. Ich nehme ein doppeltes Big Mac Menü. Sonderangebot immer wieder, nur dass ihr es wisst. Und ich ziehe mir das rein. Dann komme ich zu euch zum Essen. Ihr habt ein großartiges Essen vorbereitet. Wie hungrig werde ich wohl sein, wenn ich zu euch komme? Ich werde mich quälen mit dem Essen, das ihr mir anbietet. Denn ich habe gerade meinen Bauch voll gemacht. Ich habe den Lüsten des Fleisches nachgegeben. Wie könnte ich da noch verlangen nach einem guten Essen haben? Oder drehen wir das Beispiel um. Ich komme zuerst zu euch zum Essen, bekomme ein großartiges Essen, das ihr vorbereitet habt. Auf dem Heimweg fahre ich bei McDonald's vorbei. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mir da noch was hole? Sicher nicht. Warum? Weil ich satt bin, weil ich keinen Hunger habe. So ist es mit dem Leben im Geist. Wenn ich voll Geistes bin, wenn ich mich mit dem Wort Gottes satt gemacht habe, habe ich keinen Hunger, keinen Wunsch und keinen Durst nach den Lüsten des Fleisches. Denn das, was wir füttern und versorgen, das wird bei mir wachsen. Es ist eine sehr einfache Wahrheit. Aber diese Wahrheit können wir nicht oft genug wiederholen. Entweder füttere ich die Lüste des Fleisches, die dadurch in meinem Leben stark werden und mich bestimmen, oder ich nähre den Geist Gottes in mir und trage die Frucht des Geistes in meinem Leben, weil der Geist Gottes in mir wohnt und mich erfüllt. Frage, wie wollen wir leben? Willst du voll Geistes sein oder die Lüste des Fleisches vollbringen? Ich denke, jeder ernsthafte Christ wird sagen, ich möchte voll Geistes werden. Aber wie mache ich das? Wie nähre ich den Geist Gottes in mir und lasse gleichzeitig das Fleisch mit seinem sündigen Verlangen verhungern? Lasst mich noch mal kurz etwas zu den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes sagen. Werke brauchen Aufwand, wir hatten es davon. Werke brauchen Aufwand, Energie, Schweiß und harte Arbeit, damit etwas produziert werden kann. Während die Frucht, die braucht nur Zeit, um zu wachsen. Das ist der Unterschied zwischen Wachstum und Produktion. Dort, wo es Werke gibt, dort gibt es Druck und Stress und Aufwand, während die Frucht, dort gibt es Ruhe, langsames Wachstum und die Schönheit eines Gartens. Werke entstehen in der Fabrik, die Frucht wächst im Garten. Stellen wir uns das vor, eine Frucht hängt am Baum. Eine Frucht am Baum muss sich nicht anstrengen. Die stöhnt auch nicht, die kämpft auch nicht. Das Einzige, was sie macht, sie hängt da. Und der Reifeprozess einer Frucht ist das Produkt der natürlichen Beziehung zwischen dem Baum und der Frucht. Solange die Frucht am Baum bleibt, wächst sie zu einer guten Frucht heran. Frage mich selber, spiegelt mein Leben als Christ eher das Leben in einer Fabrik wider, voller Anstrengung, oder das Leben in einem Garten? Ich muss bekennen, mein Leben ist öfters wie in der Fabrik als im Garten. Weil ich habe den Eindruck, je schwerer es wird, je mehr muss ich mir anstrengen, anstatt mich ganz auf Gott und seinen Geist zu verlassen. Das ist so schwer. Wie oft verlasse ich mich auf meine eigene Kraft als auf das Wirken des Geistes Gottes? Ich habe ein tolles Beispiel gefunden von Spurgeon, der den Unterschied erklärt zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes. Und er sagt, stellt euch vor, ihr seid in einem Strand und ihr habt ein großes Boot und wollt es ins Wasser schieben. Und so sehr du es auch versuchst, du kriegst es nicht hin. Dann holst du noch eine ganze Menge Männer und ihr schiebt und ihr strengt euch an, um es ins Wasser zu bringen und es geht einfach nicht. Und dann kommt die Flut. Und eine kleine Welle hebt das Boot ohne jede Anstrengung und es gleitet ins Wasser. Das ist der Unterschied zwischen dem Leben in eigener Kraft und dem Leben in der Kraft Gottes. Eine Frucht, das wünsche ich mir so für mich, eine Frucht, die am Baum hängt, die stöhnt nicht und die schwitzt nicht. Sie muss sich auch nicht anstrengen zu wachsen. Das bringt nichts. Das Einzige, was sie tun muss, am Baum hängen. Einfach hängen bleiben. Dort bleiben. Ohne jede Mühe und Anstrengung. Das erinnert uns an Johannes 15, Vers 4 bis 5. Dort sagt Jesus, bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibt denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Habt ihr das gehört? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und diese Aussage widerspricht total meiner menschlichen Natur. Denn wir wollen es selber machen. Wir wollen etwas bewegen. Wenn du ein Problem hast, Ärmel hochkrempeln. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich schon am Ende meiner Möglichkeiten war und erst dann war ich bereit, auf Gott zu hören. Und ich frage mich, wie oft muss das noch passieren? Ich stelle mir meinen Vater im Himmel vor, der voller Liebe, Mitleid und Verständnis zu mir sagt, jetzt kann ich arbeiten, jetzt bist du am Ende. Jetzt kann ich die Sache in die Hand nehmen. Vorher wolltest du es selber machen. Wir sagen, für Gott ist nichts unmöglich. Ich würde gerne ergänzen, es ist unmöglich für Gott etwas zu tun, solange wir es selber machen wollen. Und solange wir versuchen, die Probleme zu lösen, die nur Gott lösen kann. Ohne Gott können wir nichts tun. Alles, was wir aus eigener Kraft, mit unserem eigenen Verstand, unserer eigenen Stärke tun, ist zum Scheitern verurteilt. Sacharja 4, Vers 6, den Vers kennt ihr sicher. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn von Zerubabel. Jetzt kommt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Hören wir, was Jesus über die Früchte am Baum unseres Lebens zu sagen hat. Matthäus 7, Vers 16. Dort steht, an ihrem christlichen Aufkleber sollt ihr sie erkennen. Nein, das steht hier nicht. Hier steht, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Also ein jeglicher Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten am Baum unseres Lebens werden die Leute uns erkennen. Johannes 13, 35, wir kennen den Vers. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. So ihr Liebe untereinander habt, das ist die Frucht des Geistes. Zeige mir einen Christen, der diese Liebe hat und ich zeige dir einen Christen, der wirklich ein Nachfolger Jesu ist und der Jesus ähnlich geworden ist. Denn Jesus ist Liebe. Nicht er hat Liebe, sondern er ist Liebe. 1. Johannes 4, 16, Gott ist Liebe. Und wenn du prüfen möchtest, ob du diese Liebe hast, lies nochmal 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich habe es vorher gelesen. 1. Korinther 13, 4, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen und so weiter. Sie verträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Und jetzt machst du Folgendes, jetzt tust du die Liebe ersetzen mit deinem Namen. Friedemann ist langmütig und freundlich. Das stimmt nicht. Ja, manchmal schon, aber wirklich, so wie die Liebe hier gemeint ist, garantiert nicht. Das ist lächerlich. Die Liebe eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht, sie stellt sich nicht unbeirrt, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Es gibt einen Namen, den ich hier einsetzen kann, der stimmt immer und das ist Jesus. Jesus ist das alles, was wir in 1. Korinther 13 lesen. Und darin werden die Menschen erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, wenn wir von dieser Liebe zueinander geprägt sind. Lasst uns zum Schluss kommen. Die Frucht der Liebe in unserem Leben zeigt den Menschen, ob wir wirklich Nachfolger Jesu sind oder nicht. Wenn das stimmt, und es stimmt, dann müssen wir uns fragen, wie schaffen wir es dann, dass die Frucht der Liebe, welche zur Frucht des Geistes gehört, in unserem Leben wächst? Antwort: Ernähre den Geist, indem du an Jesus bleibst. Das ist die einzige Möglichkeit, geistlich zu wachsen und die Frucht des Geistes in unserem Leben zu haben. Lasst mich noch drei Bibelverse lesen, die uns erklären, wie wir geistlich wachsen. Wie kann die Frucht des Geistes in uns wachsen? Wie bleiben wir an Jesus? Wie ernähre ich den Geist Gottes in mir? Es ist sehr einfach, es ist vielleicht zu einfach. In Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, als er vom Teufel versucht wurde, die Lüste des Fleisches zu vollbringen, da sagte er Folgendes dem Satan, und er antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Jesus hatte 40 Tage und 40 Nächte gefastet, nichts zu essen bekommen. Er wäre vor Hunger beinahe gestorben. Er litt sehr an mangelnder Nahrung. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt: Warum nimmst du nicht diese Steine und machst Brot daraus? Du hast die Macht dazu. Das würde doch lecker und köstlich schmecken. Du wärst sofort satt. Vergiss nicht, du brauchst dringend was zu essen. Mach aus den Steinen einfach Brot. Und Jesus sagt zu dem Teufel: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Damit zitiert Jesus 5. Mose 8,3. Das Wort Gottes ist das geistliche Brot des Lebens. Und dieses Brot ernährt den Geist Gottes in mir. Wir leben vom Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, um voll Geistes zu werden. Geistesfülle, ohne dieses Wort gibt es nicht. Wir leben von jedem Wort, das durch den Mund, das aus dem Mund Gottes geht. Durch den Mund Gottes geht, steht hier. Und das Wort Gottes haben wir hier in der Hand. Wir brauchen dieses Wort, um voll Geistes zu werden. Ohne dieses Wort geht es nicht. Merken wir uns das. Das Wort Gottes ist von zentraler Bedeutung für unser geistliches Wachstum. Das Wort Gottes ist wie die Lebensader von uns Christen. Voll Geistes werden wir nicht durch unser Gefühl. Das kommt und geht. Das hat mit voll Geistes zu werden nichts zu tun. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist der Schlüssel. Das ist so wichtig. Deshalb, wenn ihr das schon gemacht habt, wenn ihr Bibelverse auswendig gelernt habt und die in den Tag über immer wieder bewegt, das wird euch verändern. Das wird euren Geist verändern. Die Frucht des Geistes wird wachsen, wenn ihr euch mit diesen Worten beschäftigt. Wir leben vom Wort Gottes. Ohne dieses Wort verhungern wir. Ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, geistlich zu überleben, ohne ständig an dem Wort Gottes zu bleiben, sich damit zu beschäftigen, es wieder zu kauen, sich ständig damit auseinanderzusetzen. Das ist die einzige Möglichkeit, um wirklich geistlich zu wachsen. Könnte es nicht sein, dass wir deshalb so schwach im Glauben sind, weil wir geistlich ausgehungert sind? Denn wir sind nicht im Wort Gottes und das Wort Gottes ist nicht in uns? Vielleicht haben wir uns mit dem gefüllt, was die Welt zu bieten hat. Und das hat uns den Appetit auf das Wort Gottes verdorben. Hören wir, was die ersten Christen getan haben. Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Das ist das Wort Gottes. und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Füße, auf denen das christliche Leben wachsen und stehen kann. Lehre, das ist das Wort Gottes, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Achtet auf diese vier Schwerpunkte. Wir haben diese vier Schwerpunkte. Wir versuchen sie auch bei uns zu haben. Deshalb kommt am Montag zum Beten. Seid herzlich willkommen. Und achtet darauf, dass wir beständig in der Gemeinschaft sind. Wir brauchen einander. Hebräer 10, 24. Und lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und zu guten Werken. Was für ein Wir sollen uns reizen zur Liebe und zu guten Werken. Schönes Wort. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie etliche pflegen, sondern untereinander ermahnen. Und das vielmehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag nahet. Hier wird erzählt, da gab es Christen, die waren einfach nur in der Gemeinde, wenn sie Lust hatten. Und wir lesen hier, das zerstört unser geistliches Wachstum. Warum? Wir brauchen einander. Wir sollen uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, uns gegenseitig ermutigen und ermahnen. Und es geht nur, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns diesem Zusammenkommen nicht entziehen. Auch das eine Frucht des Geistes und Frucht des Wachstums im Geist. Ich schließe mit der Aufforderung Jesu in Matthäus 26, 41. Jesus sagt seinen Jüngern, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet und lest die Bibel. So einfach und doch so schwer ist es. Nur so können wir im Geist wachsen. Ich zitiere nochmal das alte Kinderlied. Wir haben es übrigens am Freitag auch zusammen gesungen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Und dann nochmal, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das ist der Schlüssel zum Leben im Geist. Dass Gottes Wort in uns Raum gewinnt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dieses dein Wort in der Hand haben. Dass wir es lesen können. Dass wir uns damit füllen können. Dass wir uns damit beschäftigen können. Gib, dass wir darin lesen, Herr. Dass wir verstehen, dass wir davon leben. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort, das von dir kommt. Von deinem Wort. Das verändert uns. O Herr, gib, dass sich das ganz tief in unser Herz einprägt, dass wir dein Wort lieb haben. Dein Wort, dieses ewige Gotteswort, das über Jahrtausende von dir bewahrt wurde und das wir bis heute in der Hand haben. Danke, dass wir dieses Wort haben und danke, dass wir deine Kinder sind. Du weißt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So ist es, Herr. Das ist die Wahrheit. Hilf uns, dir näher zu kommen und dein Wort im Zentrum zu halten. Danke für deine Gegenwart. Amen.